Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt sie Silke Hane. Guten Tag. Nach 2,5 Jahren Pandemie freuen sich viele Menschen wieder aufs Reisen. Mit dem Flugzeug ist das gerade aber eine Geduldsprobe. Das Chaos im europäischen Flugverkehr ist gleich unser Thema. Außerdem, welche konkreten Folgen hat die angekündigte Zinswende der Europäischen Zentralbank? Auch dazu mehr. Und der Standort Wismar der insolventen MV-Werften wird an ein Rüstungsunternehmen verkauft. Die britische Billig-Airline EasyJet musste heute rund 20 Flüge streichen, weil Teile der Airline-Belegschaft in Berlin am Morgen gestreikt hatten. Ausfälle, Verspätungen, lange Wartezeiten, das ist gerade kein Einzelfall, sondern bei Flugreisen eher der Normalfall. Die Sorge vor weiteren Störungen im Flugverkehr im Sommer ist so groß, dass derzeit sogar die Aktienkurse der Airlines leiden. Claudia Werle in Frankfurt. Nach 2,5 Jahren Pandemie wollte die Branche eigentlich wieder durchstarten in diesem Sommer. Was ist da jetzt los?
Dass bei EasyJet gestreikt wird, bringt natürlich den Flugverkehr durcheinander, aber die Probleme sind viel, viel gravierender. Vielerorts fehlt es an Personal. Es gibt bei Sicherheitskontrollen Engpässe am Check-in und bei der Flugzeugabfertigung, auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Das heißt also, selbst wenn die Flieger starten wollten, das ist gar nicht so einfach möglich. Kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Yvonne Ziegler gesprochen von der Frankfurt University of Applied Sciences. Ihr Forschungsschwerpunkt ist das internationale Luftverkehrsmanagement. Wie es denn zu diesem Personalmangel kommt, wollte ich von Yvonne Ziegler wissen. Hier ist ihre Antwort.
Also viele Mitarbeiter sind einfach in der Corona-Zeit verloren gegangen. Zum Teil haben die Firmen ja Kurzarbeit angeboten, aber das bedeutet am Ende ja auch trotzdem nochmal eine Reduzierung des Gehalts. Und das konnten sich jetzt gerade auch Personen in diesen doch eher sowieso schon nicht so üppig bezahlten Tarifgruppen dann einfach nicht leisten und haben sich dann eine andere Beschäftigung gesucht. Und haben dann eben oft auch festgestellt, dass man woanders eben auch gut arbeiten kann, vielleicht auch noch besser oder stressfreier oder nicht so körperlich hart arbeiten muss. Und sind dann unwiderruflich sozusagen für die Branche jetzt erstmal verloren gegangen.
Für die Reisenden ist das ärgerlich. Es gibt lange Warteschlangen, es gibt Verspätungen. Viele Flüge müssen sogar kurzfristig gestrichen werden. Was heißt das denn für die Fluggesellschaften? Stehen die jetzt auch vor großen Problemen?
Auf jeden Fall. Diese Verspätungen, die es jetzt eben auch die ganze Zeit schon gab, die verursachen natürlich auch bei einer Airline ziemliche Kosten. Und zum einen, wenn die Verspätung eben zu lang ist, können sie sozusagen auch vom Passagier dazu zur Verantwortung gezogen werden, dass die sich nochmal eine Erstattung geben lassen wegen dieser langen Verspätung. Aber es bringt ja einfach auch die gesamten Umläufe durcheinander.
Wenn Flüge ausfallen, dann bedeutet das ja auch für die Fluggesellschaften weniger Einnahmen. Die Fluggesellschaften stehen ohnehin vor großen Herausforderungen. Viele konnten ja die Pandemiezeiten nur mit staatlicher Unterstützung überstehen. Finanzpolster sind aufgebraucht. Jetzt kommen neue Herausforderungen. Das Fliegen soll klimafreundlicher werden. Das ist mit Auflagen, das ist mit Kosten verbunden. Sind die Airlines denn darauf vorbereitet?
Also die Airlines haben natürlich jetzt erstmal zwei sehr harte Jahre hinter sich durch Corona und sind erstmal froh, dass sie jetzt wieder einen halbwegs normalen Sommer haben. Das drückt sich natürlich auch in guten Buchungszahlen, vollen Fliegern und ja auch gestiegenen Yields aus, also gestiegenen Ticketpreisen. Das sind erstmal die guten Nachrichten. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch etliche Herausforderungen zu bewältigen. Zum einen natürlich der sehr hohe Kerosinpreis, der wirklich extrem gestiegen ist und auch, sagen wir mal, die Preissteigerung der Tickets nicht abdeckt. Man kann sozusagen mit den Preissteigerungen trotzdem diesen hohen Kerosinpreis einfach nicht kompensieren. Also das ist schon mal ein Problem. Und jetzt wird sich natürlich auch noch mal zeigen, was das Programm, das sogenannte Fit for 55-Programm, den Airlines bringen wird. Aber es ist zu vermuten, dass das eben auch mit erhöhten Kosten wieder einhergeht.
Ich frage nochmal nach, Fliegen soll ja klimafreundlicher werden. Was bedeutet das für die Airlines?
Die Airlines versuchen natürlich, klimafreundlicher zu werden. Also sie ermöglichen zum Beispiel zum einen natürlich den Passagieren, auch die Flüge zu kompensieren über unterschiedliche Maßnahmen. Also zum einen Umweltprojekte, aber eben auch die Nutzung des sogenannten Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltigen Luftverkehrssprit. Der ist aber nur im Moment noch sehr, sehr teuer und auch gar nicht in so großem Umfang verfügbar.
Kurz zum Schluss, die Branche, wie wird die in ein paar Jahren aussehen?
Da muss man einen Königsweg finden, auf der einen Seite weiterhin kostenbewusst zu agieren, dass man eben auch Kosten einspart, weil man eben weitere Kostensteigerung haben wird. Und man muss eben schauen, wie man jetzt einfach diesen Spagat hinbekommt, auf der einen Seite eben nachhaltig zu sein, diesen Anforderungen zu genügen, aber trotzdem auch noch profitabel als Unternehmen zu sein.
Sagt Yvonne Ziegler von der Frankfurt University of Applied Science. Ein kurzer Blick auf die Lufthansa-Aktien, die geben heute 3% nach. Auch die Aktien von der Fraport werden verkauft.
Soweit zur Luftfahrtbranche. Wie sieht's denn am Gesamtmarkt heute aus, Frau Werle?
Der DAX kennt im Prinzip, ja, man kann sagen, in der ganzen Woche nur eine Richtung, die nach unten. Aktuell steht er mehr als 1% im Minus bei 14.022 Punkten. Die hohe Inflation bereitet vielen hier Sorge. Gestern hat die Europäische Zentralbank zwar den Einstieg in den Ausstieg der ultralockeren Geldpolitik verkündet, um dieser hohen Inflation Einhalt zu gebieten. Ein sehr zaghafter Schritt, sagen viele hier auf dem Parkett. Vor allem, es wird sehr lange dauern, bis die Teuerungsraten zurückgehen. Ja, und wenn wir jetzt bei den anstehenden Tarifverhandlungen, wenn da um kräftige Lohnerhöhungen gerungen wird, wenn die auch durchgesetzt werden, dann könnte das der Inflationsentwicklung einen neuen Schub geben. Heute Nachmittag kommen dann noch einmal neue Inflationsdaten aus den USA. Und auch je nachdem, wie die ausfallen werden, wird das Auswirkungen auf die künftige Notenbankpolitik der Fed haben.
Was bewirkt denn die Zinsentscheidung der EZB für den Euro und den Devisenmarkt insgesamt?
Es war gestern wirklich ganz offensichtlich. Kaum kamen die ersten Meldungen über den künftigen Kurs der Europäischen Zentralbank. Da gab der Euro deutlich nach, einfach weil viele wohl auch mit einem beherzteren Eingreifen der EZB gerechnet hatten. Dieser Trend hält heute an. Der Euro aktuell nur noch bei einem $1.0575. Auch der Yen übrigens deutlich im Minus. Japans Regierung und die Notenbank sehen das mit Sorge. Sie haben bereits signalisiert, dass sie am Devisenmarkt zugunsten des Yen intervenieren könnten. Solche Stützungskäufe sind in Japan äußerst selten.
Schauen wir noch auf Bayer. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hat in den USA einen weiteren Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat gewonnen. Ist ein Ende der Prozesse absehbar?
Nein, leider nicht, denn Bayer ist noch mit zahlreichen weiteren Klagen konfrontiert und hat ja viele Verfahren bereits verloren.
Dann schauen wir noch auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Die Umlaufrendite ist von 1,24 auf 1,31% gestiegen und die Feinunze Gold wird mit $1.840,85 gehandelt.
Die Börseninformationen von Claudia Werle. Dankeschön nach Frankfurt. Wir haben es gehört, an der Börse sorgen die angekündigte Zinswende und der Ausstieg aus den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank für fallende Kurse. Was müssen Anlegerinnen jetzt beachten? Was Kreditnehmer und Immobilienkäufer? Diesen Fragen ist Mischa Erhardt nachgegangen.
Das Wort Zeitenwende hat gerade Konjunktur, so auch in Bezug auf die anvisierte schrittweise Normalisierung der Geldpolitik seitens der Europäischen Zentralbank.
Die Zinswende ist eine Zeitenwende und hat überall Auswirkungen,
sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer. Zuallererst aufatmen können grundsätzlich Sparerinnen und Sparer, denn deren Guthaben schrumpften in den vergangenen Jahren tendenziell durch die Kombination aus mickrigen Zinsen oder gar negativen Zinsen und Inflation. Einige Banken haben bereits angekündigt, die Weitergabe von negativen Zinsen zu stoppen, wenn die EZB die Zinsen wieder erhöht. Zudem dürften auch die Guthabenzinsen dann wieder steigen. Die Kehrseite? Steigende Zinsen führen dazu, dass es teurer wird, sich Geld zu leihen, weil auch die Kreditzinsen steigen. Einen Einbruch der Kreditnachfrage sieht Alexander Krüger, Chefökonom beim Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe, dadurch aber in der Regel nicht kommen.
Das wird sicherlich hier und da der Fall sein, wahrscheinlich auch am Bausektor zu beobachten sein, aber dass es jetzt eine breite Welle gibt, wo man sagt, dass die Wirtschaftstätigkeit stärker eingeschränkt ist, ist eher wenig wahrscheinlich.
Auf den Anleihemärkten steigen die Renditen in Erwartung einer Zinswende der EZB schon seit längerem. Das wiederum hat auch die Bauzinsen ansteigen lassen und macht die Finanzierung der eigenen vier Wände teurer. So sind die Zinsen für 10-jährige Bau- oder Immobiliendarlehen seit Jahresbeginn von einem auf rund 3% geklettert. Verbunden mit der Knappheit an Baumaterialien und hohen Preisen berichtet das IFO-Institut heute mittlerweile von Auftragsstornierungen im Wohnungsbau. Ralf Wefer vom Vergleichsportal Verivox.
Also für Leute, die sich ein Eigenheim finanzieren wollen, ist die Situation im Moment besonders angespannt.
Der Chefökonom Jörg Krämer von der Commerzbank geht aber nicht davon aus, dass am Immobilienmarkt in Deutschland eine Blase platzen könnte. Auch an den Aktienmärkten könnten die Kurse infolge einer Zinswende in Mitleidenschaft geraten. Denn für Anleger werden dann die weniger risikobehafteten Anleihemärkte mit steigenden Renditen wieder attraktiver.
Was Aktien anbelangt, muss man realistischer sein und auch bescheidener werden. Aber Sie dürfen natürlich eins nicht vergessen. Irgendwann wird diese Inflation auch mal fallen. Und dann werden auch Anleiherenditen wieder fallen. Und dann haben natürlich Sachwerte wie Aktien natürlich ein ungeheures Wiederaufholpotenzial. Das darf man nicht vergessen.
So Jörg Krämer. In Bedrängnis geraten könnten hochverschuldete Staaten, denn mit steigenden Zinsen wird es tendenziell auch teurer, die Schulden zu bedienen. Allerdings dürfte genau das einer der Gründe sein, warum die Europäische Zentralbank die Normalisierung ihrer Geldpolitik eher zögerlich gestaltet und solche Nebenwirkungen im Blick behalten dürfte. Auch deswegen glaubt Ökonom Alexander Krüger nicht, dass die derart gestaltete Zinswende zu starken Umwälzungen in den unterschiedlichen Bereichen der Finanzmärkte führen wird. Das gilt nach Ansicht der meisten Experten übrigens auch für die aktuelle Inflation. Auch die dürfte allein aufgrund von Zinserhöhungen zunächst kaum zurückgehen.
Da es sich um eine Angebotsinflation handelt, werden deshalb sicherlich nicht mehr Schiffe aufgrund der Zinserhöhungen der EZB schneller über die Weltmeere fahren. Und die Energiepreise werden deshalb auch nicht sinken. Insofern werden die inflationären Auswirkungen hier sehr überschaubar sein.
Dämpfend schließlich könnte die angepeilte Zinswende aber die Inflationserwartungen. Ökonomen sehen das als eine der Stellschrauben, um mögliche Lohnpreisspiralen zu verhindern, bei der sich steigende Löhne und steigende Preise gegenseitig in die Höhe schaukeln.
Mischa Erhardt über mögliche Folgen der zu erwartenden Zinswende. Ein riesiges, bunt bemaltes, aber nur halbfertig gebautes Kreuzfahrtschiff liegt in einer verlassenen Werft. Ein Bild, das im Januar durch die Medien ging, als die MV-Werften insolvent ging. Am Standort Wismar stand die Global Dream ohne Käufer da. Fast ein halbes Jahr später gibt es immer noch keinen Käufer für das Schiff, aber immerhin die Gewissheit, den Standort Wismar wird es weitergeben. Das Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems wird die Werft kaufen. Silke Hasselmann ist unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern und hat die Pressekonferenz verfolgt, in der das offiziell bekannt gegeben wurde. Frau Hasselmann, wie sieht das Geschäft im Detail aus?
Ja, also 21 Wochen Investoren- und Käufersuche sind mit dem heutigen Tag beendet. Der Insolvenzverwalter der MV-Werften und der Vorstandschef von ThyssenKrupp Marine Systems haben den Kaufvertrag für das große, weitläufige Gelände in Wismar unterzeichnet. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Auch nach mehrfacher Nachfrage haben wir nicht mehr erfahren, als dass das Ganze in Euro abgewickelt werden soll. Aber es wird in den nächsten Wochen bereits so sein, dass ThyssenKrupp dann tatsächlich der Eigentümer wird. Also das wird relativ schnell überführt. Und die Produktion von neuen Schiffen, in diesem Fall von Korvetten, von Fregatten, eventuell auch von U-Booten in Wismar, die wird frühestens Anfang 2024 beginnen. Das ist heute noch mal bekräftigt worden.
Nun standen ja bei der Insolvenz der MV-Werften plötzlich viele Schiffbauer auf der Straße. Können die sich Hoffnung machen auf neue Arbeitsplätze ab 24 dann?
Das können Sie. Unmittelbar vor der Pressekonferenz gab es eine Betriebsversammlung, die ist wieder von hunderten Werftarbeitern besucht worden, die, als sie herauskommen, ja, auf ihren Gesichtern so eine Mischung aus jetzt doch neuer Hoffnung und mal gucken, wie wir das Jahr überbrücken bis hin zu 2024. Das war deutlich zu erkennen, denn man muss wissen, die jetzt noch 1500 ehemaligen MV-Werftbeschäftigten, die sich in einer sogenannten Transfer- oder Auffanggesellschaft befinden, hatten die Hoffnung, dass diese Transfergesellschaft über den Juli hinaus fortgeführt wird. Sie sind da drin, bekommen 80% ihres Lohnes fortgezahlt. Das Ganze wird finanziert durch das Land Mecklenburg-Vorpommern. Und die Landesregierung hatte immer gesagt, wir denken überhaupt nur über eine Fortführung dieser Transfergesellschaft nach, wenn wir wissen, wohin das Ganze führen soll. Mit ThyssenKrupp Marine Systems ist jetzt ein Käufer gefunden, der zwar dann erst ein wenig später mit der Produktion beginnen kann, das muss ja alles vorbereitet werden, der aber sagt, wir sind ein gutes Unternehmen, ein zuverlässiges Unternehmen und wir sind nicht nur hier, um mal kurz etwas zu machen und dann wieder weg zu sein. Wir wollen im Übrigen auch keine staatlichen Bürgschaften haben. Insofern könnt ihr euch auf uns verlassen und wir werden schauen, wie wir das Jahr 2023, 2022 überbrückt bekommen. Da gibt es auch in Zusammenarbeit mit der IG Metall und mit dem Land natürlich Gespräche. Mhm. Was kann man tun, damit diese Schiffbauer hochqualifiziert auch tatsächlich am Standort bleiben, wenn sie denn gebraucht werden?
Jetzt habe ich eingangs die Global Dreams angesprochen, das Kreuzfahrtschiff. Da kann ThyssenKrupp Marine Systems ja vermutlich nichts mit anfangen. Wie geht es weiter damit noch kurz?
Ja. Ja, das liegt tatsächlich noch im Dock. Es ist nach wie vor kein Käufer gefunden. Interessenten waren zuletzt abgesprungen. Neue gibt es nicht laut Insolvenzverwalter. Und es steht fest, es wird nicht mehr in Wismar zu Ende gebaut werden können. Es ist ja fast fertig. Ja, nun guckt man, ob es vielleicht doch noch Interessenten gibt. Und man wird zusehen müssen, dass dieses riesige 340 Meter lange Schiff zumindest bis Ende 2022 vom Dock kommt, damit an dieser Stelle dann die künftigen Rüstungs- und Kriegsschiffe gebaut werden können.
Silke Hasselmann war das live aus Mecklenburg-Vorpommern mit den Infos zum Käufer des Standorts Wismar der MV-Werften. Dankeschön. Anfang Mai schrieb Europol die Krypto-Queen, genannte Deutsch-Bulgarin Ruja Ignatova, weltweit zur Fahndung aus. Ihr wird Anlagebetrug in Millionenhöhe mit einer gefälschten Kryptowährung vorgeworfen. Der Fall der Krypto-Queen ist ein besonders spektakulärer. Andere Delikte in der Welt der Kryptowährung bleiben oft unter dem Radar der Öffentlichkeit. Dennoch ist Kriminalität in diesem Feld aber verbreitet. Zugleich fehlen den Strafverfolgungsbehörden Experten für die sogenannte Krypto-Forensik. Für ein Dresdner Start-up ist genau das eine Chance. Dens aus Dresden ermittelt Krypto-Betrugsfällen hinterher. Unser Firmenporträt von Reinhard Brüning.
Eine imposante Gründerzeitvilla im Dresdner Norden ist das Domizil der kleinen IT-Firma Dens. Jakob Hasse, Mitte 30, kurze Haare, dezent gepunktetes Hemd, zeigt in ein weitläufiges Treppenhaus.
Wir sind hier in den ehemalig königlichen Artilleriewerkstätten zu Dresden. Hat sich ein bisschen geändert, die Nutzung über die Zeit. Und jetzt ist es ein Haus, wo es viele IT-Firmen angesiedelt sind, unter anderem auch wir.
Jakob Hasse öffnet die Tür zu seinem Büro. Äußerlich wenig spektakulär. Ein ganz normaler Computerarbeitsplatz. 2013 wurde er vom Wissenschaftler zum Unternehmer und gründete mit Kollegen der TU Dresden die Firma Dens.
Und arbeiten da ganz viel für Versicherungen, für Behörden, für Gerichte, aber auch viel für Privatpersonen, die vielleicht ein Material genau prüfen wollen aufgrund eines Streits oder auch wenn Firmen Beweismittel einschätzen möchten, das schauen wir uns dann an.
Und der Bedarf ist groß. Allein 2021 wurden weltweit Kryptowährungen im Wert von etwa 14 Milliarden Dollar veruntreut.
Insbesondere in der letzten Zeit haben wir ganz oft Fälle gehabt von Investmentbetrug, wo sozusagen die Opfer dazu gebracht werden, in Bitcoin zu investieren und anschließend landen die Bitcoins aber bei Betrügern und die Opfer sehen ihre Guthaben nie wieder. Die Fälle sind leider alle noch in aktiven Ermittlungsverfahren, deswegen kann ich nicht ganz ins Detail gehen, aber grundsätzlich funktioniert es so, dass potenzielle Opfer ausgewählt, angesprochen werden, zum Beispiel durch Werbung, aber auch gezielt angerufen werden von Callcentern oder auch über Social-Media-Plattformen. Es wird Vertrauen aufgebaut. Es wird vielleicht vorgespielt, dass man jemand besonders mag im Rahmen eines Love-Scams, wo sozusagen eine Vertrauensbeziehung aufgebaut wird. Und dann kommt ein Tipp, investiere doch mal dein Geld in eine Investmentplattform.
Dabei sind sechsstellige Beträge keine Seltenheit, sagt Jakob Hasse. Es werden hohe Renditen versprochen. Die Opfer können auf einer Online-Plattform verfolgen, wie sich ihr Guthaben vermehrt und zahlen immer mehr ein. Der Fake fliegt erst auf, wenn sie an ihr Geld wollen.
Das sind also ganz perfide Methoden, wo man ungeheuer vorsichtig sein soll. Ich kann nur raten, dass man sich schlau macht, wo man sein Geld investiert, dass man schaut, ist das Unternehmen tatsächlich registriert, zum Beispiel bei der BaFin.
In Lang, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Fast jedes Land hat solch eine Kontrollbehörde, die vor Finanzbetrügern warnt.
Und es ist aber auch ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen BaFin und den Betrügern, die dann einfach, wenn eine Warnung rausgegeben wurde, zur neuen Plattform wechseln, den Firmennamen ändern, das Layout ein bisschen ändern.
Oft überweisen die Betrugsopfer im ersten Schritt Geld an einen sogenannten Exchange, der Euro in Bitcoin wechselt.
Und dann transferieren die Opfer selber, die das Bitcoin-Guthaben, an die Betrüger. Und ab diesem Zeitpunkt, wo es von der Exchange dann an die Betrüger gesendet wird, sind die Bitcoins dann quasi verloren.
Es sei denn, die Betrüger werden doch noch identifiziert. Das ist die Aufgabe von Jakob Hasse und seinen Kollegen. Die verfolgen mithilfe einer selbstentwickelten Software den Weg der veruntreuten Bitcoins. Wie Dance das macht, dürfen sie allerdings nicht an einem laufenden Fall zeigen. Jakob Hasse tippt deshalb seine eigene Bitcoin-Adresse in die Suchmaske des Programms.
Auf diese Bitcoin-Adresse habe ich eine Einzahlung geleistet. Bitcoin-Adressen sind ja immer ganz lange Zeichenfolgen und hier reicht es aber, wenn ich nur einen kleinen Beginn der Adresse eingebe. Ich erhalte dann eine Liste von Transaktionen, die mit dieser Adresse in Verbindung stehen. Oder hier, dass ein anderer Bitcoin-Betrag aus einem Bitcoin-Automat in London stammt. Ich könnte jetzt theoretisch nachverfolgen, wo der Geldautomat die Bitcoins herbekommen hat. Und so könnte ich lückenlos bis zum Anfang einer Kette gehen und würde dann irgendwann bei einer Transaktion rauskommen, die von einem sogenannten Miner erstellt wurde.
Bitcoin-Zahlungen sind keineswegs anonym, sondern hinterlassen Spuren. Das wissen auch die Betrüger. Besonders schwierig wird es für sie, wenn sie die Kryptowährung wieder in eine normale Währung zurücktauschen wollen. Dann müssen sie ihre Identität preisgeben.
Häufig läuft das über solche Exchange-Anbieter, wo dann unter Umständen entweder über Identitätsdiebstahl fremde Konten verwendet werden für solche Geldwäscheoperationen oder dass Konten eröffnet werden in falschen Namen. Sowas kommt häufig vor.
Durch die Arbeit von Dance können die Ermittlungsbehörden aber selbst in solchen Fällen noch Erfolg haben. Ein kleiner Fehler der Kryptobetrüger genügt.
Das Firmenporträt kam heute von Reinhard Brüning. Die angekündigte Zinswende der Europäischen Zentralbank ist heute Thema vieler Zeitungskommentare. Hier kommt die Wirtschaftspresseschau.
Dazu schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Monatelang hat Christine Lagarde die anschwellende Leitzinsdebatte ausgesessen, mit der ihr eigenen Mischung aus Eleganz und Sturheit. Jetzt aber dreht die Präsidentin der Europäischen Zentralbank am Steuerrad und bewegt den Tanker EZB in eine neue Richtung. Allzu lange hatte Lagarde sich und den Menschen in Europa Hoffnungen gemacht, die Inflation wäre nur ein vorübergehendes Phänomen. Doch es gab auch nicht absehbare Faktoren. Einen Kriegsherrn im Kreml, der Energiepreise gezielt auf Rekordhöhen treibt und zugleich Getreidesilos in der Ukraine bombardieren lässt, konnte in den geldpolitischen Fachabteilungen der EZB niemand auf dem Zettel haben. Europa kommt jetzt auf die Rüttelstrecke. Steigende Zinsen erhöhen das Risiko von Pleitewellen bei Unternehmen wie Privatleuten. Die Augsburger Allgemeine urteilt, viel zu spät und viel zu schüchtern. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen nur minimal und das auch erst im Juli. So wird Präsidentin Lagarde die Rekordinflation im Euroraum nicht erfolgreich bekämpfen. Statt sofort mit einer Dosis von 0,5 Prozentpunkten zu reagieren und im September in gleicher Höhe nachzulegen, versucht die Notenbankchefin die Teuerungslungenentzündung homöopathisch zu kurieren. Das funktioniert nicht. Der Tagesspiegel aus Berlin notiert: Mit der sich andeutenden Zinswende der Europäischen Zentralbank ist es mit billigem Geld nun vorbei. Die Politik wird nicht mehr jede Krise ausbügeln können, Investitionen werden rarer und Start-ups wie Immobilienkäufer werden nicht mehr so einfach an Geld kommen. Somit ist die neue Geldpolitik der EZB auch ein Abschied von einer sorglosen Lebensweise.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschafts am Mittag geht jetzt zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und um 14.10 Uhr dann die Sendung Deutschland heute. Ein Thema der Kollegin sind die Bürgermeisterwahlen in Thüringen. In vielen Gemeinden tritt dafür niemand an. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierhin. Einen schönen Tag noch wünscht Ihnen Silke Hane. Tschüss.